Wenn du in einem Unternehmen bist und du hast 20 Jahre etwas immer auf dieselbe Weise gemacht und dann kommt jemand und sagt dir plötzlich, hey, ab heute ist alles anders.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hannah und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Marina, du bist Expertin für das Thema Change Management bei PwC. Herzlich willkommen im Podcast. Was denkt eigentlich deine Mama, was du bei PwC machst?
Das ist eine sehr schöne Frage. Das ist auch ganz lustig. Also meine Eltern kommen aus einem ganz, ganz anderen Bereich. Meine Mama ist Elektronikingenieurin. Mein Papa ist Arzt und ja, sie wissen, dass ich andere Unternehmen berate. Das wissen sie. Sie wissen, dass ich recht viel mit dem Koffer unterwegs bin und dass ich mich viel mit dem Thema Veränderung als solche beschäftige. Aber was ich so richtig bei PwC mache, das wissen sie, glaube ich, nicht. Jedenfalls sind sie immer wieder erstaunt, wenn ich so erzähle, was ich mache. Ich bin ihnen aber dennoch sehr, sehr dankbar, auch wenn sie vielleicht nicht zu 100% verstehen oder wissen, was ich mache. Haben sie mir immer eine sehr starke Rückendeckung gegeben. Und ja, ich versuche sie dann immer wieder zu briefen und ihnen mal Updates aus meinem Job zu geben.
Richtig cool. Und das Thema Rückendeckung ist ja wirklich am allerwichtigsten. Das freut mich total zu hören. Und was machst du wirklich?
Was ich wirklich mache, ja, ich bin Managerin im Bereich Workforce Transformation im Change Management Team bei PwC und ja, begleite Unternehmen jetzt seit knapp etwas mehr als 2 Jahren erfolgreich durch den Wandel. Und ja, in unserem Change Management Team begleiten wir verschiedenste Transformationen aller Art. In dem Zuge auch liebe Grüße an meine Leads, Susanne, Matthias und Katja, aber natürlich auch an das Team.
Cool. Liebe Grüße sind dir immer sehr gerne gesehen. Marina, wir haben ja mit dir quasi eine kleine Berühmtheit zu Gast. Du bist nämlich LinkedIn Top Voice und hast bei dem Business-Netzwerk über 20.000 FollowerInnen. Richtig Wahnsinn. Wie hast du das eigentlich geschafft?
Ja, mit viel Fleiß würde ich sagen. Ich habe immer schon darüber nachgedacht, ob ich auf LinkedIn präsent sein möchte, denn ich habe Marketing studiert ursprünglich. Das heißt, Marketing war irgendwie immer schon so top of mind für mich. Und ja, aber die anderen sozialen Plattformen, zum Beispiel Instagram, waren irgendwie nie so richtig was für mich. Und ich wollte auch im beruflichen Kontext gerne mitdiskutieren und Themen anstoßen und wirklich auch etwas tiefgründigere Gespräche haben. Und ich habe mich ehrlicherweise davor früher etwas gesträubt und hatte auch noch nicht das Selbstbewusstsein oder auch die Sicherheit, die innere Sicherheit, da nach außen zu treten, ne? Aber als ich mich dann wirklich sehr intensiv mit meinem Warum, mit meinem Purpose beschäftigt habe, was ich machen will, ja, kam das so ein bisschen organisch. Da habe ich dann einfach, bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Also ich habe so vor 1,5 bis 2 Jahren angefangen und seitdem keine Woche ausgelassen, in der ich nichts gesagt habe. Genau.
Ja, richtig cool. Über LinkedIn und Co. sprechen wir auf jeden Fall gleich noch ausführlicher. Aber erstmal hat mich, als ich mir nochmal dein LinkedIn-Profil angeguckt habe, dein Slogan neugierig gemacht, den du im Bannerbild von deinem Profil hast. Ich zitiere mal: Für einen Arbeitsplatz, der uns dazu motiviert, morgens gerne aufzustehen. Was motiviert dich denn persönlich, morgens gerne aufzustehen und zur Arbeit zu gehen?
Eine schöne Frage. Mich persönlich motivieren, also bei uns, bei PwC oder in meinem Team speziell, also in erster Linie das Team tatsächlich. Wir haben ein ganz, ganz besonderes Team, würde ich sagen. Das klingt immer so ein bisschen cheesy, und so ein bisschen wie so eine Floskel, aber es ist wirklich so. Wir machen auch zusammen Urlaube und wir haben, würde ich sagen, eine tolle Teamkultur geschaffen, was nicht selbstverständlich ist. Auf der anderen Seite aber auch die Themen, die wir vorantreiben. Also wir betreuen mit unserem Team sämtliche Transformationen ganz unterschiedlicher Art, sei es eine HR-Transformation, kulturelle Transformationen oder im Bereich Cyber Security, HR-Transformation. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, die wir sozusagen bei denen wir mitwirken können und auch mit anderen Teams zusammenarbeiten. Und das macht diesen Job unglaublich spannend. Und das ist auch etwas, was mich immer sehr inspiriert, mich da reinzufuchsen und auch neue Themen reinzudenken.
Ja, richtig cool. Und auch Hammer, dass du neben den Themen schon direkt dein Team genannt hast. Da sprechen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber. Aber was glaubst du denn, wie viele Menschen so einen Arbeitsplatz wie du oder auch wie ich es haben, nicht haben und morgens vielleicht dann doch lieber nochmal 10-mal auf Snooze drücken, bevor sie sich dann doch mühsam aus dem Bett quälen?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt relativ viele Leute und es ist irgendwie auch lustig, dass du es ansprichst, weil unter anderem eine Motivation, warum ich auf LinkedIn auch so aktiv bin oder warum mir so viel Wert daran noch liegt, einen Job zu finden, der gut zu mir passt und in dem ich aufgehe, sind so zwei Erfahrungen. Ich habe während meiner Schulzeit sehr, sehr viel nebenher gejobbt. Meine Eltern haben mich zwar immer gut unterstützt, aber auch gesagt, wenn du so viele Urlaube machen willst, dann musst du auch nebenbei arbeiten. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht, von Erdbeerverkaufen über in einer Bar, keine Ahnung, Promo für irgendwelche Unternehmen, im Kühllager Torten verpackt, auf jeden Fall sämtliche Jobs. Und gerade dieser Job im Kühllager, wo ich Torten verpackt habe, war für mich sehr prägend, weil unabhängig davon, dass die Arbeitsbedingungen natürlich nicht die besten sind, wenn man friert, wenn man irgendwie um 4 Uhr nachts aufsteht und so weiter und Schichtdienst hat, fand ich es so erschütternd, wie die Stimmung in dem Umfeld war. Dass die Leute super gefrustet waren, sehr starke Rückenprobleme hatten, aber auch ein Arbeitgeber, der sie in dem Zusammenhang nicht unterstützt hat. Und das sind so kleine Prägungen oder Imprints, die ich schon früh in meiner Berufslaufbahn hatte. Und ich selbst war dann auch in meinen ersten Jahren in der Berufslaufbahn in einem großen Konzern, in einem Umfeld und hab persönlich eine schwierige private Situation durchgemacht und hatte da ein Umfeld, was nicht so unterstützend mit mir war. Und all diese Erfahrungen zusammen sozusagen haben in mir eine extreme Motivation ausgelöst, mich damit zu beschäftigen, was macht denn eigentlich einen guten Arbeitsplatz aus und in was für einem Arbeitsumfeld will ich eigentlich tätig sein. Und um da auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie für Optionen haben. Also dass gerade, wir reden jetzt in unserem Kontext in der Beratung, weil du jetzt von uns beiden zum Beispiel geredet hast, wir sind extrem privilegiert und wir haben einen extrem tollen Job und wir haben die Möglichkeit, super viel zu reisen, wir haben Möglichkeit auf ein gutes Gehalt. Es gibt aber auch eine große, große Schicht an Menschen, das dürfen wir nicht vergessen, die ganz andere Jobs ausüben und die vielleicht gar nicht wissen, was ihre Perspektiven sind, die vielleicht gar nicht so dieses Empowerment vielleicht hatten in ihrer Kindheit und sich entsprechend auch nicht so viel vielleicht reflektieren und das einfach annehmen, wie es ist. Und das finde ich halt so super schade und ich hoffe dann einfach auch, dass man durch die Gespräche über das Thema Arbeitskultur, über Do's und Don'ts, aber auch durch Führung einfach da mehr Awareness schafft und auch vielleicht schon in den jungen Jahren Leute inspirieren kann. Das fände ich persönlich sehr, sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel von deinem Job, der dich da so hat in die Reflexion kommen lassen. Wo würdest du denn in dem Fall als Change Managerin ansetzen, wenn ein Unternehmen wirklich ja diese Art von Kultur leider hat, wie es auch immer dazu gekommen ist?
Also das ist schwer pauschal zu beantworten. In meinem Fall war es ein Mix aus einer schwierigen Führungskultur, würde ich sagen, aber auch ein Teamgefüge, was ein bisschen so gewachsen ist. Also das Unternehmen ist auch sehr schnell gewachsen und die Dynamiken waren einfach schwierig. Da muss man natürlich immer sehr individuell schauen. Grundsätzlich ist es sowieso so, wenn wir ein Projekt betreuen, sei es jetzt eine kulturelle Transformation oder eine technische Implementierung, was nochmal was ganz anderes ist, schauen wir uns sowieso erstmal den Status quo an. Also wir würden uns vielleicht erstmal anschauen, wenn ich da jetzt reingehen würde, wer sind denn hier die Stakeholder in diesem Team? Wie ist das Machtgefüge vielleicht auch? Wie sind die Menschen untereinander? Welche Werte pflegen sie? Welches Teamgefüge gibt es und so weiter? Und man würde dann halt auch überlegen, okay, was ist der jetzige Stand und wo wollen wir mit diesem Team hin? Also wie wollen wir das entwickeln kulturell? Und wir machen da auch ganz oft so eine Gap-Analyse, die nennt sich bei uns Change-Impact-Analyse. Und basierend darauf gibt es sämtliche Maßnahmen. Ich könnte jetzt sehr, sehr ausschweifen, wenn ich darauf eingehen müsste. Aber grundsätzlich ist es eine sehr individuelle Angelegenheit, das finde ich wichtig. Und was ich vielleicht in dem Kontext noch erwähnen möchte, ist, auch das Change Management als solches, ich mag den Begriff Management manchmal nicht so gerne, weil das danach klingt, als würde man alles immer so vorhersehbar planen können. Wir versuchen schon in den Projekten immer entlang der Zyklen sehr genau zu planen, wie wir unterstützen können. Aber das kennst du vielleicht auch aus deinem privaten Leben, wenn du Veränderungen durchmachst oder wenn etwas unkomfortabel ist, dann ist nicht immer alles so vorhersehbar. Und deswegen ist es da auch ganz wichtig, agil zu sein. Und deswegen kann man nicht sagen, wenn die Kultur schlecht ist oder wenn das Teamgefüge nicht ideal ist, dann macht man es so oder so. Sondern man guckt immer auf das einzelne Team und auf die Dynamiken unter den Menschen.
Ja, du hast es ja jetzt schon angesprochen, dieses Thema, dass etwas ja einfach nicht ganz bequem ist, wenn es zu Veränderungen kommt. Wie würdet ihr denn handeln, wenn ein Unternehmen, das ihr beratet, ja, wenn da mehr Unsicherheit hinsichtlich der anstehenden Veränderungsprozesse herrscht, statt Begeisterung? Es kann ja auch zu Begeisterung kommen, aber ja, man muss ehrlich sein, hast du ja auch selber schon gesagt, häufig natürlich auch bei der Belegschaft so ein bisschen Unsicherheit hervorrufen. Wie würdet ihr da vorgehen?
Ja, Also das Thema Unsicherheit oder Widerstand vielleicht auch ist etwas, was sehr, sehr präsent ist. Ich glaube, es wäre gelogen zu sagen, dass es keine Widerstände gibt, dass alle begeistert von einer Veränderung sind. Ich stelle super gerne den Bezug zum Privatleben her. Egal, welche große Transformation durchlebt, das ist nicht leicht. Und gerade in einem Unternehmen muss man sich halt vorstellen, wenn du dich selbst dazu entscheidest, etwas zu verändern, angenommen, wir reden jetzt über das Private, du nimmst dir vielleicht im neuen Jahr vor, abzunehmen oder aufzuhören zu rauchen oder keine Ahnung was, dann startest du schon mal ganz anders in das ganze Projekt, sage ich mal. Wenn du in einem Unternehmen bist und du hast 20 Jahre etwas immer auf dieselbe Weise gemacht und dann kommt jemand und sagt dir plötzlich, hey, ab heute ist alles anders, ja, zum Beispiel. Im besten Fall ist es nicht so, aber wenn das passiert, ist es natürlich eine andere Situation und da gibt es durchaus Leute, die Widerstand zeigen. Was man da machen kann, auch da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Ich würde sagen, es ist super wichtig, dass man gut kommuniziert. Und mit gut kommuniziert meine ich zu lernen, wie man richtig kommuniziert, aber auch regelmäßig zu kommunizieren. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Gefühlt haben viele Unternehmen, mit denen wir arbeiten, den Eindruck, dass sie schon zu viel darüber sprechen, dass die Leute zu viel einbinden. Aber aus meiner Erfahrung ist es dann meistens so genau die richtige Menge. Ich finde mal ein ganz präsentes Beispiel, wie man es nicht tun sollte, ist zum Beispiel Elon Musk. Vielleicht kennst du das, wo er Twitter übernommen hat und dann eine E-Mail an seine Mitarbeitenden geschickt hat und viele entlassen hat. So, das ist so das Worst-Case-Beispiel. Wir helfen da natürlich einfach, einen guten Rahmen zu schaffen. Und was auch hilft, um vielleicht noch eine zweite Sache zu nennen, ist auch die Mitarbeitenden sehr frühzeitig einzubinden. Das geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was ich gerade zu dir gesagt habe. Wenn man vor vollendeten Tatsachen steht und gar keine Möglichkeit hatte, irgendwie seine Meinung einzubringen oder irgendwie involviert zu sein, dann kann man eben auch erwarten, dass vielleicht nicht jeder davon begeistert ist. Aber man kann die Betroffenen gleich von Anfang an auch schon zu Beteiligten machen. Also sie frühzeitig einbinden, sie mitgestalten lassen, sei es jetzt ein Tool oder sonst was, sie nach Feedback fragen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was aus meiner Erfahrung extrem viel Mehrwert bringt.
Das glaube ich sofort. Und es ist auch total spannend zu hören, dass es da diese Gap gibt zwischen, ich sag mal, Führungsriege und Belegschaft, dass die Führungsriege denkt, ach, wir kommunizieren ja irgendwie schon genug, wenn nicht sogar zu viel. Und es aber der Belegschaft vielleicht auch gar nicht genug Kommunikation sein kann. Und das zeigt ja auch einfach nochmal eure Tätigkeit als BeraterInnen, wie ihr da reinkommt und dann eben diese Brille habt und auch der Führungsriege sagen könnt, ah nee, wir brauchen aber jetzt diese Form von Kommunikation, um alle mitzunehmen. Total cool, wie du das auch anhand der privaten Veränderungen, die ja bei jedem irgendwie immer mal anstehen, erklärt hast. Du hast ja jetzt gerade gesagt, Marina, dass ihr super viele verschiedene Fokusthemen habt. Manchmal sind es technische Implementierungen, manchmal Kulturveränderungen. Hast du da denn eine Art Steckenpferd? Gibt es irgendwas, was du am allerliebsten machst?
Ja, tendenziell gibt es Themen, die ich vielleicht spannender finde als andere. Ich glaube, ich kann Begeisterung in vielen verschiedenen Themen finden. Ich persönlich habe zum Beispiel eine große HR-Transformation zuletzt betreut und das war ein tolles Projekt. Es ging über eine längere Zeit und was mich daran so begeistert hat, ist einfach, dass es hat ursprünglich mit einer kleinen oder einer kleineren IT-Implementierung angefangen, also nochmal ein ganz anderes Thema. Dann irgendwann ging das rüber in eine Implementierung eines neuen Target Operating Models, also die Organisationsstruktur hat sich geändert. Und das ist für mich einfach unfassbar spannend, wenn ich merke, es gibt so viele verschiedene Dynamiken und Veränderungen und sich dann da reinzufuchsen. Deswegen also HR, der Bereich ist, glaube ich, generell sehr, sehr interessant, weil man da dann auch die Emotionen sehr schnell mitbekommt, sage ich mal. Aber auch Themen wie Cyber- oder IT-Implementierungsprojekte können unglaublich spannend sein. Also ich will das gar nicht ausschließen. Es ist einfach nur anders, ne? Man arbeitet mit einer anderen Art von Veränderung. Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen könnte, was mich besonders reizt, dann ist es, wenn ein Projekt sehr vielschichtig ist und wenn ich die Möglichkeit habe, viel Verantwortung zu übernehmen. Das ist so das, was mich selber inspiriert.
Ja, total cool. Wie lange dauern denn dann solche Projekte?
Unterschiedlich. Das kann man auch so pauschal gar nicht sagen. Es gibt kleinere Projekte. Manchmal starten wir zum Beispiel auch mit Workshops rein, wenn es kleinere Anliegen gibt. Das kann dann auch ein paar Monate dauern. Aber manchmal gibt es auch Transformationen, die 3, 4, 5 Jahre andauern. Das ist auch wieder sehr davon abhängig, was für eine große Veränderung es ist. Zum Beispiel super viele Unternehmen. Es gibt gerade ganz viele Migrationen zur SAP S/4HANA, also die Cloud-Migration zum Beispiel. Die ist eher umfangreicher, ist auch gerade eine große Nachfrage in dem Kontext und das kann durchaus auch mal 3, 4, 5 Jahre dauern. Also das kommt total darauf an.
Ja, und dann ist es ja auch noch mal spannender, nicht nur die Themen, sondern auch die Länge des Projekts, was da so ein bisschen die Vielfalt bei dir auch reinbringt, könnte ich mir vorstellen. Kommt es denn auch vor, vielleicht auch Stichwort S4HANA, dass ihr auch mal mit anderen PwC-Teams zusammenarbeitet?
Ja, ganz viel. Also wir arbeiten sehr viel mit anderen PwC-Teams zusammen und in dem Zuge sind, also du kannst dir ja auch vorstellen, immer wenn Transformationen entstehen, müssen die Menschen auf die Reise mitgenommen werden. Eigentlich ist es irgendwie selbsterklärend. Und in dem Kontext arbeiten wir mit ganz unterschiedlichen PwC-Teams zusammen. Zum Beispiel, ich bin jetzt ja etwas länger als 2 Jahre bei PwC und ich habe in der Zeit, glaube ich, schon mit 4, 5 PwC-Teams in Projekten zusammengearbeitet. Und das ist toll, weil einerseits hat man das eigene Team, was man sehr schätzt und wo man sich austauschen kann, aber man kriegt auch super viele Impulse von außen und dadurch lernt man das Unternehmen, finde ich, auch nochmal anders kennen.
Auf jeden Fall und knüpft ja auch nochmal mehr Kontakte, was ja auch nie von Nachteil ist, das Netzwerk zu erweitern.
Genau.
Marina, du hast es ja am Anfang schon angeschnitten, dass du dich mit deinem Team unglaublich gut verstehst, mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und ihr habt sogar schon mal länger zusammen Urlaub gemacht. Das finde ich einfach total cool und Wahnsinn, weil ich muss sagen, ich habe meine Kolleginnen auch super, super gern. Liebe Grüße an der Stelle. Aber ein längerer gemeinsamer Urlaub stand bei uns tatsächlich doch noch nie zur Diskussion. Wie kam es denn bei euch zu diesem Thema Urlaub zusammen machen?
Ja, und ich glaube, das ist auch nichts, was so üblich ist, würde ich jetzt behaupten. Ich hatte zumindest auch in der Vergangenheit nie die Situation, dass es so eng war. Wie das zustande kam, das ist eine gute Frage. Witzigerweise haben wir so eine Art Reflexionsübung mit dem Team am Strand gemacht, als wir jetzt im letzten Urlaub waren. Und da habe ich nämlich genau das gefragt, weil ich genau dieselbe Frage hatte wie du. Ich habe überlegt, hey, vielleicht könnte ich ja mal einen Beitrag darüber schreiben, was das Team, was unser Team ausmacht, wieso wir uns so gut verstehen und wieso wir freiwillig 10 Tage zusammen Urlaub verbringen. Ich meine, die Zeit muss man sich ja auch nehmen, ne? Und in dem Zuge haben wir dann mal gebrainstormt und überlegt, was es denn ist, was uns so begeistert. Und ja, da sind wir auf so ein paar Sachen gekommen. Wir glauben zum Beispiel, dass wir grundsätzlich, also dass wir einfach ein Team sind, was eine gute Konstellation hat. Das heißt, das Recruiting hat gut funktioniert, weil wir wertetechnisch, glaube ich, sehr gut zusammen funktionieren. Wir sind sehr unterschiedlich zum Teil, also jeder hat ganz unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Interessen, aber wir haben sehr ähnliche Werte, so zumindest unser Eindruck. Und ich glaube, das ist etwas, was gut funktioniert. Und vielleicht ist es auch ein bisschen die thematische Awareness, dadurch, dass wir Change Manager sind und tendenziell auch empathischer vielleicht, zumindest ist das etwas sehr Wichtiges in unserem Job, dass wir mehr Verständnis füreinander haben vielleicht. Es ist eine sehr vage Vermutung. Ich glaube, das Verständnis oder die Empathie bringen durchaus auch andere Teams auf, aber vielleicht ist es so dieser Mix. Und ich denke einfach auch, dass wir auch virtuell immer wieder zusammenkommen. Ich würde mir wünschen, dass wir noch viel mehr öfter zusammenkommen, deswegen machen wir auch diese Urlaube. Aber wir versuchen auch virtuell das zu pflegen. Wir haben regelmäßig Calls zusammen. Wir haben da auch immer persönliche Aspekte mit drin, dass immer wieder jemand was aus seinem Leben erzählt. Und wir kommunizieren teilweise auch über WhatsApp. Also es ist einfach eine lockere Atmosphäre. Und ich glaube, das hilft uns allen auch, sich so in einem psychologisch sicheren Umfeld zu fühlen. Und das ist, glaube ich, auch das, was es am Ende ausmacht.
Auf jeden Fall. Aber echt einfach mega cool, dass es bei euch dazu gekommen ist. Wie geht ihr denn damit um, wenn dann doch mal Kolleginnen und Kollegen aus Gründen, vielleicht familiären Gründen, nicht dabei sein können bei so einer längeren Urlaubssession?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Darüber haben wir auch nachgedacht. Natürlich kann gerade 10 Tage lang und vielleicht auch eine längere Reise, kann es vielleicht auch nicht jeder umsetzen oder hat erstmal andere Prioritäten, vielleicht auch finanziell. Wir haben da zum Beispiel auch die Lösung gehabt, dass wir gesagt haben, wir machen nochmal so eine kleinere Workation in Deutschland und da kann dann theoretisch jeder dabei sein für ein Wochenende. Das haben wir auch gemacht. Also wir versuchen da schon drauf zu achten. Und ich kann zum Beispiel auch gut nachvollziehen, dass man vielleicht gerade, wenn man Kinder hat und die Urlaubszeit begrenzt ist, gerade bei Schulkindern, dann vielleicht auch andere Prioritäten hat. Das ist auch voll in Ordnung. Und ich glaube, auch da von beiden Seiten Verständnis füreinander zu haben, ist super wichtig.
Total schön, dass ihr da so inklusiv denkt und versucht, alle bei dem Thema auch mitzunehmen, dass jeder teilhaben kann. Reisen hat bei dir allgemein einen sehr hohen Stellenwert. Aus unserem Vorgespräch habe ich mal ein Zitat mitgebracht, das mache ich nicht so häufig, aber ich fand es einfach so cool, dass du meintest, ich zitiere, ich nutze konsequent jeden einzelnen Urlaubstag, bei mir bleibt keiner übrig, weil das bei mir nämlich genauso ist. Warum würde es bei dir nie dazu kommen, dass du mal einen Urlaubstag verfallen lässt?
Ja, das stimmt, ja. Witzig, dass es bei dir hängen geblieben ist. Ja, also einerseits, weil ich es liebe zu reisen. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so. Ich glaube, das ist etwas, was viele bei PwC auch teilen. Das macht uns so ein bisschen, glaube ich, auch aus. Und andererseits, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, diesen Ausgleich zu haben. Also die Arbeitsethik oder die Motivation generell in unserem Umfeld ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Und ich denke, dass es gleich wichtig ist, auch den Ausgleich zu schaffen für sein Leben, für sein Wohlbefinden. Und auch einfach sich inspirieren zu lassen durch neue Länder, durch neue Kulturen. Und ich persönlich finde es, das ist jetzt keine Werbung, aber ich finde es wirklich toll, dass wir von überall aus der Welt arbeiten können. Ich habe auch gelernt, das extrem zu schätzen. Man unterhält sich natürlich auch mit Freunden und Bekannten darüber, wie es in anderen Unternehmen aussieht. Und das ist etwas, was ich extrem zu schätzen weiß, weil ich weiß, ich kann meine Arbeit theoretisch von überall verrichten, bin da nicht abhängig und das macht mich persönlich sehr, sehr glücklich. Ja,
das geht mir ganz genauso und ich finde auch total wichtig, dass du diesen Punkt Erholung nochmal angebracht hast. Ich hatte das nämlich jetzt auch kürzlich, dass ich einfach vor dem Sommer total viel zu tun hatte, wirklich irgendwie auch einfach sehr, sehr busy war und dann kam ein zweiwöchiger Urlaub und ich bin einfach mit neuem Tatendrang wieder zurück an den Schreibtisch gekommen und es hat mir einfach nochmal doppelt viel mehr Spaß gemacht. Von daher war das einfach super, dass da der Urlaub an der richtigen Stelle kam.
Ich finde es auch immer so schade, wenn ich feststelle, dass manche Menschen den Urlaub so dringend brauchen, weil sie in ihrer Arbeitszeit so gestresst sind, dass sie das ganze Jahr oder die ganzen Monate auf ihren Urlaub warten. Also ich mag auch zum Beispiel diesen Begriff Work-Life-Balance gar nicht so sehr. Also wieso müssen wir uns davon ausruhen, dass wir so viel gearbeitet haben? Ich bin ein sehr großer Fan davon, dass wir es schaffen, auf beiden Ebenen einen Ausgleich zu schaffen. Ich glaube, dass das die nachhaltigste Lösung ist. Ich glaube, es ist keine nachhaltige Lösung, wenn wir das ganze Jahr durchackern, Überstunden aufbauen und dann irgendwie, keine Ahnung, Ende des Jahres 3 Monate in den Urlaub gehen müssen, weil wir so kaputt von allem sind. Und ich glaube, gerade durch diese kleinen Sachen wie, dass man von überall arbeiten kann, dass man vielleicht auch mal nicht nur im Büro sitzt, sondern vielleicht auch mal eine Zeit im Café ist, dass man Sonne hat, das sind so kleine Dinge, habe ich gemerkt, die einfach einen riesengroßen Unterschied machen können. Und ich würde jeden dazu ermutigen, bei uns in der Firma, aber auch unabhängig von PwC, da vielleicht auch immer wieder diese Ruheoasen für sich zu schaffen.
Total, mega wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass es nicht gesund ist, von Urlaub zu leben, zumal das ja auch ein sehr privilegierter Ansatz wäre. Das Thema Privilegiertheit hatten wir auch schon. Hast du denn schon mal ganz konkret das Thema Arbeiten mit dem Reisen verbunden?
Ja, das mache ich schon lange. Ich war jetzt zuletzt in Südafrika, also seitdem ich bei PwC bin und habe eine längere Zeit von da gearbeitet und das war richtig, richtig toll. Weil mit der Zeitverschiebung ist es auch so, dass in Deutschland eine Stunde später angefangen wurde. Das heißt, manchmal ist mein Tag so gestartet, dass ich um 6 aufgestanden bin und erstmal eine Stunde surfen war oder 1,5 Stunden. Das heißt, ich saß dann schon im Meeting, hatte richtig gute Laune, hatte Sonnenbrand und war schon eine Stunde surfen. Und da startet man natürlich ganz, ganz anders in den Tag und allein schon auch die Sonnenstunden. Also es ist viel länger warm und hell und das macht auch sehr viel aus. Ich habe da auch mal das Office besucht, was auch lustig ist, wenn man irgendwie...
Das glaube ich.
Ja, wenn man irgendwie am anderen Ende der Welt ist und dann sieht man am PwC-Office und habe da auch Kollegen kennengelernt. Das war echt richtig toll, ja. Und das werde ich auch wieder machen, also auf jeden Fall, ja.
Sehr schön, das freut mich, dass du das machen konntest. Und das liebe ich auch an PwC, dass man, egal wo man hinkommt, irgendwie immer das PwC-Logo, zumindest in größeren Städten, sieht. Sogar auf einer kleineren Insel wie Teneriffa habe ich schon ein PwC-Büro entdeckt. Total witzig.
Ja, das sind lustige Momente, ja.
Total. Praktischerweise ist es ja auch so, dass sich deine Rolle als LinkedIn Top Voice auch irgendwie von jeder Ecke der Welt ausmachen lässt. Wie gehst du denn bei LinkedIn vor? Hast du da einen Redaktionsplan, in dem du festhältst, wie oft du was postest? Oder ist das wirklich alles komplett spontan? Erzähl da mal gerne ein bisschen was.
Unterschiedlich. Also einen festen Redaktionsplan in dem Sinne würde man meinen, dass ich den habe. Aber so sehr habe ich den gar nicht. Ich habe es immer wieder versucht. Ich bin ein großer Fan von klaren Strukturen und einem guten Zeitmanagement, sonst würde ich das alles nicht schaffen. Aber es ist schon so, dass ich durch Events zum Beispiel, die ich besuche oder durch Gespräche oder durch Erlebnisse im Alltag immer wieder inspiriert werde und dann durchaus etwas spontan auch publiziere. Es gibt aber auch manchmal Beiträge, die ich im Voraus plane, wenn ich zum Beispiel auch Teil eines Podcasts war und darüber etwas schreiben möchte oder wenn ich vielleicht auch etwas aus unserem Team teilen möchte, wenn wir irgendwie eine Studie veröffentlicht haben und ich möchte die gerne teilen und denke, dass es einen großen Mehrwert liefert. Sowas plane ich dann schon auch im Voraus. Allerdings weniger, als man meinen könnte. Also ich versuche schon, da auch sehr flexibel zu sein und auch so ein bisschen, mir ist halt super wichtig, dass ich authentisch bin. Und ich habe das Gefühl, auf LinkedIn, aber auch auf anderen Social-Media-Plattformen gibt es viele Leute, die sehr, sehr geplant vorgehen und die sehr perfekt reden und die sehr fehlerfrei nach außen rüberkommen. Und das ist zum Beispiel nicht mein Ziel. Und ich finde, wenn man alles so sehr, sehr plant und auch vorplant, dass es teilweise auch nicht so viel, also nicht so authentisch einfach ist, ja.
Ja, das kann gut sein. Und wie du schon meintest, es kommen ja wahrscheinlich immer noch mal spontane Themen irgendwie rein, wenn du dann ja recht spontan an einem Event oder dergleichen teilnimmst. Wie stehst du denn dazu, wenn man LinkedIn-Posts mit künstlicher Intelligenz verfasst?
Gut, grundsätzlich. Ich denke, man sollte KI als Tool immer nutzen, wenn man kann. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, jetzt zum Beispiel bei ChatGPT und dergleichen, natürlich habe ich es getestet, dass es schon sehr ähnlich klingt. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Beiträge, die ich lese, dass ich schnell erkennen kann, ob es ChatGPT war oder die Person. Gerade wenn du schon länger am Posten bist, du hast ja einen gewissen Tone of Voice und die Leute gewöhnen sich irgendwie auch daran, wie du schreibst und so wie du eben bist. Und ich habe bei einigen gesehen, dass sie dann auf einmal angefangen haben, ganz anders zu schreiben, ganz eine ganz andere Tonalität zu entwickeln. Und es gibt doch häufig ähnliche Formulierungen einfach durch ChatGPT und dergleichen, die dann wiederkehrend sind. Und deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall nutzen, auf jeden Fall probieren, inspirieren lassen unbedingt, so wie wir auch im Arbeitsalltag. Ich finde, das ist total legitim und es nicht zu tun, ist irgendwie auch verschenktes Potenzial, aber halt mit Vorsicht. So gerade zum Beispiel auch, Hannah, wenn man Studien oder dergleichen einbezieht, wenn man auch wissenschaftlich irgendwo arbeiten will, da muss man total aufpassen, ne? Was die Plattform oder was die KI halt vorgibt, das Gegenchecken und so weiter. Deswegen, ich würde immer etwas vorsichtig damit sein. Ich denke aber als Inspirationsquelle und als Support super gut, ja.
Ja, richtig cool. Aber vielleicht einfach nicht blind posten, sondern auf jeden Fall darauf achten, dass der eigene Tone of Voice, die Authentizität noch drin ist.
Total, ja, total. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch im Arbeitsalltag, es hilft manchmal auch einfach eine andere Perspektive reinzubekommen. Hier zum Beispiel in meinem Kontext oder auch in unseren Projekten. Teilweise ist man zeitweise auch alleine unterwegs mit anderen Teams bei PwC. Und da sich auch einfach nochmal inspirieren zu lassen, zu überlegen, hey, vielleicht könnte mein Ansatz nochmal verfeinert werden. Das ist super wertvoll. Also wieso nicht tun? Auf jeden Fall.
Ja, genau. Und die Angst vor der weißen Seite, die fällt halt weg, weil man direkt einen Ansatzpunkt hat, wenn man irgendwas komplett Neues startet. Das stimmt. Marina, du bist ja nicht nur bei PwC und LinkedIn ziemlich umtriebig und immer auf der Suche nach neuen, coolen Herausforderungen, sondern auch neben deinem Job bei uns bist du ziemlich aktiv, nämlich noch als Speakerin. Wo hast du denn schon überall Vorträge gehalten und worüber?
Ja, also ich habe so drei Key-Topics, über die ich sehr gerne spreche. Natürlich Change Management, das ist das eine. Klar. Das andere ist das Thema Employee Experience. Das ist tatsächlich auch ein Begriff, der in Deutschland, in unserer Bubble zwar schon, aber in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist. Da geht es um ganz viele Themen so rund um die Mitarbeitererfahrung. Also was können Unternehmen und Führungskräfte und Mitarbeitende tun, um die Erfahrung auf der Arbeit zu verbessern? Weil du vorhin auch mein Slogan zitiert hast. Da geht es ganz viel darum zu überlegen, was kann man auf Prozessebene machen, auf Technologieebene, auf Kulturebene, damit die Arbeitserfahrung besser wird und auch noch andere Aspekte. Das ist etwas, was mich extrem interessiert und da bin ich gerade auch in der Weiterbildung, um mich da zu schulen und da noch stärker drin zu werden. Und das dritte Thema ist neue Führung. Das ist auch etwas, was mich sehr interessiert, da zu schauen, welche Ansätze können heute, aber vor allem in Zukunft tragen, jetzt auch im Zuge der Gen Z, die immer stärker in den Arbeitsmarkt tritt, wie kann sich eine Führungskraft da aufstellen und auch so positionieren, dass auch die Mitarbeiter, die jünger sind, aber auch die älteren immer noch inkludiert werden. Und wo ich gesprochen habe, unterschiedlich, ich weiß jetzt nicht, wie viele ich dir aufzählen soll, aber zum Beispiel zuletzt auf der Zukunft Personal, das ist natürlich ein Event, was für uns aus dem Bereich Change, aber auch im Bereich HR sehr präsent ist. Oder Anfang des Jahres war ich auf dem Euromainz Wirtschaftsgipfel. Das war dann eine etwas seniorere Runde. Das war auch ein Panel-Talk und keine Keynote. Da ging es dann darum, da haben wir darüber diskutiert, wie man Mitarbeitende im Remote-Arbeitszeitalter halten kann und ob man den Draht verliert. Genau, das ist immer sehr unterschiedlich. Aber das sind so die drei Kernthemen, die mich sehr, sehr interessieren.
Ja, super wichtige Themen. Und ich finde das gerade total schön zu sehen, dass in unserem Gespräch herauskommt, dass ja diese drei Bereiche von dir, also Job bei PwC im Change Management, LinkedIn Top Voice, LinkedIn Aktivitäten und dann auch als dritter Punkt halt deine Speaker-Tätigkeit, dass die ja einfach so viele Berührungspunkte haben und so eng verwachsen sind und einfach die Themen sind, die dich sehr, sehr bewegen scheinbar.
Total, ja. Und sonst würde ich es auch nicht machen. Also das, was ich nach außen trage und das, was ich reflektiere, gerade in Bezug auf die Arbeitswelt, wenn ich das selber so nicht leben würde oder wenn ich nicht, ich glaube, wenn diese Integrität für mich nicht da wäre, dann könnte ich auch nicht zufrieden sein. Und ich ermutige übrigens auch alle anderen PwCler sehr stark dazu, bei LinkedIn zu sein. Ich habe hier und da auch mal wieder so kleine LinkedIn-Trainings auch bei PwC gegeben und das ist auch etwas, was ich nebenberuflich hin und wieder mache, weil ich glaube, dass es eine Plattform mit einem großen Hebel ist. Ich glaube nicht, dass jeder da aktiv sein muss und es gibt ja auch Menschen, die einfach auch nicht so Lust haben, nach außen zu treten, was komplett fein ist. Aber wenn man Lust hat und wenn man ein Thema hat, über das man reden möchte, das muss auch nicht unbedingt mit dem Job zusammenhängen. Das kann auch etwas sein, was einen privat zum Beispiel sehr beschäftigt oder was, wo man einfach eine besondere Expertise hat, kann ich wirklich jeden ermutigen, dort aktiv zu werden. Weil seitdem ich da mich getraut habe, aus mir rauszukommen und nach außen zu gehen, haben sich so viele Vorteile für mich ergeben. Und ich wünsche das auch einfach anderen. Und ich hoffe, dass da immer mehr PwCler auch auf den Zug aufspringen.
Ja, total das gute Stichwort, mit dem aus sich herauskommen. Weil meine allerletzte Frage wäre tatsächlich zum Stichwort Lampenfieber und Aufgeregtheit. Ich muss nämlich bald einen Vortrag halten vor einem nicht ganz so kleinen und noch mir unbekannten Publikum. Was hast du denn so für Tipps für mich und für alle HörerInnen da draußen, die vielleicht vor sowas ein bisschen aufgeregt wären?
Da gibt es einige Tipps, die ich mitgeben kann. Ich persönlich bin auch jedes Mal aufgeregt. Es wirkt nach außen zwar nicht so, aber innen drin rudelt es in mir immer sehr, wenn ich einen Vortrag habe. Ich glaube, Übung macht den Meister. Das klingt jetzt so richtig abgedroschen. Aber da einfach auch immer wieder die Möglichkeit zu nutzen, vielleicht im kleineren Umfang zu üben, sei es bei Präsentationen im Team oder dann vielleicht immer mal wieder sich so kleinere, größere Gruppen zu nehmen und da immer mal wieder was vorzutragen. Das hat mir persönlich geholfen, wenn du es dann ein, zweimal gemacht hast und du ins kalte Wasser gesprungen bist und es hat geklappt, Überraschung, dann wird es wahrscheinlich auch das nächste Mal funktionieren. Und dann gibt es noch eine Übung, beziehungsweise was mir hilft in der Visualisierung, ist auch immer zu überlegen, okay, die Leute, die da sitzen, das hat mir meine Speaker-Trainerin mitgegeben, die liebe Yvonne. Sie hat zu mir gesagt, sie war mal in bei einem Vortrag und dort war eine Person im Publikum, die sie nicht mochte. Also die Person mochte die Vortragende nicht. Und sie saß auch noch in der ersten Reihe. Und alle anderen waren total engagiert. Aber die Person in der ersten Reihe hat sie die ganze Zeit so böse angeschaut. Und ich habe mich auch gefragt, wie macht man das denn dann? Weil unabhängig davon, dass du aufgeregt bist, sitzt dann auch noch in der ersten Reihe jemand, der dich nicht mag und dir so einen ermutigenden Blick zuwirft. Und sie hat dann zu mir gesagt, dass am Ende des Tages, und das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken, wenn du auf einer Bühne stehst oder einen Vortrag hältst oder einen Workshop hältst, du gibst den Leuten in dem Moment ein Geschenk. Ja, also du stellst dich dahin, du nimmst deinen Mut zusammen und du gibst den Leuten etwas von dir und du teilst dein Wissen. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, dich irgendwie dafür zu bewerten oder dergleichen. Klar, die Leute bewerten einen sowieso immer, wenn man nach außen tritt. Vielleicht das Aussehen, vielleicht, ne? Wie du dich verhältst, wie du gehst, was du anhast, was auch immer. Aber am Ende ist es ein Geschenk und das vielleicht auch einfach so zu sehen und zu sagen, hey, ich bin jetzt hier und gebe den anderen etwas mit, was ich gelernt habe, was Wert bringt. Und was mir da auch zum Beispiel hilft, ist zu sagen, selbst wenn nur 10 Leute da sitzen oder 5, wenn nur eine Person da ist, der man dadurch helfen kann, dann hast du dein Ziel schon erreicht. Und irgendwie dieser Gedanke, das einfach mit dieser Brille zu sehen, dass es einen Mehrwert liefert, hilft mir sehr. Und ein dritter Tipp, das machen manche, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, aber auch einfach sich bewusst zu werden, dass die Leute, die im Publikum sitzen, auch wenn die einen Anzug anhaben und vielleicht 10, 20 Jahre älter sind als man selbst, das sind alles Menschen, die haben alle eine Familie oder Freunde, die haben alle Fehler in ihrem Leben gemacht und ja, sind auch nicht perfekt. Und auch sie stehen mal auf der Bühne und sind nervös. Und das hilft mir immer total, einfach so auf Augenhöhe mit dem Publikum zu bleiben. Und ja, das sind so Tipps, die ich mitgeben kann. Ich hoffe, dass es ein bisschen hilft.
Auf jeden Fall. Also mir ganz bestimmt. Das nimmt total den Druck raus, sich das nochmal vor Augen zu führen. Und vielleicht ja auch der einen oder anderen Hörerin, dem einen oder anderen Hörer da draußen, der oder die vielleicht mal in der Uni oder im Job oder wo auch immer bald einen Vortrag halten muss. Cool, Marina. Wir sind tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Das geht immer schneller, als man denkt. Mir hat das Gespräch mega Spaß gemacht. Ich finde, wir sind richtig ins Quatschen gekommen. Total cool. Wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort dir.
Mein Schlusswort ist: seid mutig. Also mutig, den Status quo zu hinterfragen, euren Leidenschaften zu folgen, eure Ziele zu verfolgen, auch wenn sie auf den ersten Blick etwas unerreichbar scheinen. Also wie gesagt, ich habe das vorhin schon erwähnt, rückblickend wünsche ich mir, ich hätte früher den Mut gehabt, mich authentisch zu zeigen. Und das kann man auch in den kleinen alltäglichen Interaktionen machen. Es geht nicht immer darum, die große Bühne zu suchen oder auf Social Media zu sein, sondern wenn man ein starkes Wertekonstrukt hat und wenn man eine Expertise hat, einfach auch mit seinen Kollegen, mit seinen Kunden oder im privaten Umfeld das halt zu teilen, mutig zu sein. Und diese Momente geben uns eben auch eine Chance, echt zu sein und uns zu zeigen, wie wir eben sind. Und mein Wunsch ist für alle und vor allem für die Kollegen bei PwC auch, weil es ja auch ein PwC-Podcast ist, dass ihr einfach an euch glaubt und für eure Überzeugung einsteht. Und ihr werdet es euch selbst sehr danken, wenn ihr dann den Mut gefunden habt und nach außen tritt.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.